Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 28. Der lange Abschied von Michael Streck aus Stern Nummer 30 vom 18. Juli 2019. Gelesen von Katja Preuß. Von Brexit bis Boris Johnson. Es fühlt sich an, als kündigten die Briten uns die Freundschaft. Ist da noch etwas zu retten? Es war mal anders gedacht. Damals, als wir ankamen vor einigen Jahren in London und als Großbritannien noch ein einigermaßen stabiles und glückliches Land war. Die City gezeichnet war von der Finanzkrise, sich im Abwasser aber so viele Kokainspuren fanden wie nirgendwo sonst in Europa, auch weil die Banker wieder exzessiv feierten und koksten und das einzige Eingeständnis von so etwas wie Scham darin bestand, die Ferraris in der Tiefgarage zu parken. Und ja, natürlich im Rückblick waren es diese vermeintlich sorglosen Jahre, die alle, auch uns, blendeten über den wahren Zustand der Nation. Denn die für den Crash Verantwortlichen kamen davon und machten so weiter, als wäre nichts geschehen. Es traf die Üblichen, die hart Arbeitenden und Bedürftigen, die Menschen am Rand. Und dies war, das lässt sich heute sagen, der Beginn dessen, was im Brexit der Spaltung des Landes und der fast unausweichlichen Intronisation des Politclowns Boris Johnson kulminieren sollte. An jenem blauen Junimorgen nach dem Referendum 2016, an dem eine Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU stimmte, legte sich ein tauber Schmerz über unser kleines Haus im Norden der Stadt und eine Fassungslosigkeit, die Monate und eigentlich Jahre darin nistete. Aber all das ahnten wir nicht im Frühjahr 2014. Vor dieser gefühlten Ewigkeit von 5 Jahren dachten wir sehr ernsthaft daran, womöglich alt zu werden in diesem Land, in das meine Frau als Kind gezogen war, in dem sie aufwuchs und das sie innig liebte mit all seinen Verrücktheiten und Marotten und Pomp und Riten und Royals, in dem auch unsere beiden Töchter studierten und lebten und viele gute Freunde, darunter die älteste Freundin der Frau, Liz. Sie spielten erst zusammen, dann reisten sie zusammen. Schließlich studierten sie eine Zeit lang zusammen. Später trennten sich ihre Wege und dann fanden sie sich wieder in der Stadt ihrer Herzen. Denn genau das waren London und England für meine Frau. Nach Hause kommen, Heimat. Liz ist Engländerin und Europäerin durch und durch, obschon sie einen niederländischen Pass besitzt. Könnte man eine Mustereuropäerin züchten, käme dabei sie heraus. Geboren in Paris, aufgewachsen in London, studiert in England, Deutschland und Schweden. Gelebt auch Jahre in Italien, wo sie ihren Mann kennenlernte. Sie spricht 5 Sprachen fließend. Ihr Sohn hat einen italienischen Pass, geht auf die deutsche Schule. Daheim reden die beiden Niederländisch oder Englisch oder Deutsch oder Italienisch. Es ist egal. Warum all das hier? Auch Liz hatte einmal vor, in London alt zu werden. Aber dann kam der Brexit. Und mit dem Brexit kam die Unsicherheit. Und mit der Unsicherheit kam das Gefühl, dass sich die Dinge seit diesem blauen Morgen im Juni 2016 verschoben haben. Sie fühlt dieses wachsende Unbehagen und hört und liest Dinge über Ausländer, die unsäglich, nun aber nicht mehr unsagbar sind. Wir sind raus aus Europa, was macht ihr noch hier? Der tägliche Rassismus, belegt eine frische nationale Studie, hat signifikant zugenommen. Das fällt deshalb so krass auf, weil es vorher so anders war. Die europäische Stumpfheit fehlte den Briten. Und nun ist da diese ungewohnte Schärfe. Früher druckste man und verdrängte. Heute wird es rausgekotzt. Pakistaner-Fotze. Lernt erst mal vernünftig Englisch. Homophobe Übergriffe im Bus und Bahnen. Selbst im vermeintlich liberalen London. Solche Dinge. Das macht es so schwer. Liz will nun in England nicht mehr alt werden. Selbst ihre 92 Jahre alte Mutter Martha sagte neulich, sie sei bereit zu gehen. Das ist passiert in diesen Jahren. Eine konservative Regierung, die von ihren Vorgängern nach der Finanzkrise 1 Billion Pfund Schulden erbte und diese mit einer erbarmungslosen Sparpolitik auf Kosten der Menschen zu tilgen versuchte, mit Einschnitten bei Polizei, Feuerwehr und öffentlichen Einrichtungen. Eine schwächliche Opposition, deren Vorsitzender Jeremy Corbyn ideologisch in den 70er Jahren stecken geblieben ist. Eine Nation geteilt wie nie, in der sich gerade mal die Hälfte der Bevölkerung zu einer Religion bekennt, 87% aber nach ihrer Präferenz in der Europafrage den zwei Stämmen Leave oder Remain zugerechnet werden wollen. Eine Insel, auf der Herkunft und Klassenzugehörigkeit nach wie vor über Karrieren entscheiden. 2 Parlamentswahlen, 2 Referenden, 3 Premierminister. Auf den unseligen David Cameron und seinen unseligen Referendum folgte die unselige Theresa May, die Brexit means Brexit zum Mantra erhob und sich daran verhob. Weshalb nun aller Wahrscheinlichkeit nach mit Johnson, ein Scharlatan, die Downing Street beziehen wird, der dieses wunderbare Land stehenden Auges auf die Klippen zusteuert. Großbritannien ist auf dem Weg, eine ordinäre Nation zu werden. Wie konnte das passieren? Sehnsucht nach Broadchurch. Ein kalter Tag im Frühjahr. Es ist der Morgen, da 7 Abgeordnete aus Protest die Labour Party verlassen, die Independent Group gründen, die später in der Partei Change UK aufgehen und nach den Europawahlen gleich wieder implodieren wird. Politik ist atemlos. Die Echtzeit wirkt wie ein Zeitraffer. An diesem Tag nun war erst viel von Aufbruch und noch mehr von Broadchurch die Rede. Broadchurch ist unübersetzbar. Es ist kein unbedingt religiöser Begriff, aber ein sehr warmer und schöner. Er meint so viel wie alles unter einem Dach. In Fernsehen und Radio sprachen Kommentatoren davon, dass die großen Parteien Gefahr liefen, ihren Broadchurch-Status zu verspielen. Mehr als 2/3 der Briten fühlen sich von den großen Parteien nicht länger repräsentiert. Das ist die traurige Wahrheit und das erklärt den Erfolg von Nigel Farage und seiner Brexit-Party, die gar nicht erst vorgibt, Politik zu machen und deren Manifest aus gerade einem Satz besteht. Raus aus der EU. Vielen reicht das. Das erklärt zugleich den Appeal von Johnson in der konservativen Wählerschaft, der mit Charme und Chuzpe fehlendes Know-how kaschiert. Broadchurch war auch der Titel einer sehr erfolgreichen Krimiserie. Die Serie spielt in dem fiktiven Örtchen Broadchurch in Dorset. Und ihr Titel könnte nicht doppelbödiger sein. In diesem niedlichen, idyllischen Städtchen an der See hat fast jeder seine eigene Agenda. Fast jeder ein kleines und meist dunkles Geheimnis. Unter der Oberfläche der vermeintlichen dörflichen Harmonie tun sich Abgründe auf, die so tief sind wie die gigantische Kalksteinklippe über dem Strand. Die Serie war insofern auch Broadchurch, weil sich die Nation geschlossen vor dem Bildschirm versammelte und dabei zusah, wie vor ihnen eine heile Welt auseinanderfiel. Im richtigen Leben heißt Broadchurch West Bay. Und im richtigen Leben war das County gesplittet in 51 Leave zu 49 Remain. Es war bitter und umkämpft. Der Bürgermeister der Gemeinde heißt Barry Irwin, ein Liberaler und Vermittler, der stolz ist auf seine kleine Stadt und die Kultur. Er stammt ursprünglich aus Belfast in Nordirland und arbeitete als Vikar in der Shankill Road, nahe der Demarkationslinie zwischen Protestanten und Katholiken. Er verließ seine Heimat 1980, zermürbt vom Bürgerkrieg. Er zog nach Nottinghamshire und von dort weiter nach Derbyshire. Und schließlich verschlug ihm die Liebe an die Küste. Und an diesen Ort, der berühmt ist für die Produktion von Fischer und Tornetzen, von denen das berühmteste in Wembley hing, beim legendären WM-Finale 1966 gegen Deutschland. Barry wundert sich über dieses England, seine neue Heimat, das inzwischen so zerrissen und zerstritten wirkt wie Belfast früher. Er wünscht sich den Common Ground zurück, der verloren ging, und fürchtet, dass die Populisten dieses Brachland kapern. Der alte Vikar Irwin wünscht sich Broadchurch zurück. Aus der Mitte an den Rand. Dudley heißt das Städtchen in den Midlands, und am Rand dieses Städtchens liegt das Black Country Living Museum. Ein Museumsdorf mit alten Kolonialwarenläden und einem Schmied, einem Schneider, der die Hemden noch stärkt, und Angestellten in viktorianischen Klamotten. Es gibt einige dieser Dörfer in Großbritannien. Sie sind populär und treffen offenbar einen Nerv. Es ist ein bisschen so, als träumten sich die Briten in die Zeit des Empires zurück. An einem Samstag schnurrt ein alter Doppeldeckerbus durch die Gassen. Vor dem Fish and Chips Shop stehen die Menschen Schlange, während die Schulglocke zum Unterricht läutet und sich die Besucher dort für eine halbe Stunde von der Dorflehrerin zur Minna machen lassen. Später wird noch ein bisschen Krieg gegeben. Männer in Uniformen aus dem Ersten Weltkrieg marschieren zackig übers Kopfsteinpflaster. Auf einem Feld dürfen Erwachsene und Kinder Übungshandgranaten werfen. Vergangenes oder vergangen Geglaubtes ist wieder en vogue. Der Guardian schrieb, die Nation habe sich kulturell zurückentwickelt. Wir waren das Land von Filmen wie Mein Wunderwaschsalon und Trainspotting und sind nunmehr das Land von The King's Speech, Dunkirk und Darkest Hour. Der Zeitgeist von heute speist sich aus dem Geist von gestern. Man trifft kurz darauf in London einen klugen Schriftsteller, der einen Roman über den Seelenzustand seines Landes geschrieben hat. Das Buch heißt Middle England und spielt in der Mitte Englands, aus der auch sein Autor Jonathan Coe stammt. Ein milder Mann Ende 50 mit grauem Haar und sanfter Stimme, mit der er erstaunlich scharfe Dinge sagt. Coe erzählt, er habe dieses Buch geschrieben, weil ihm ein Freund erklärte, er habe wegen Leuten wie Coe für den Brexit gestimmt. Leuten, die er für die Eliten hält. Elite bedeutet in diesem Fall realitätsfern. Nun ist aber ausgerechnet dieser Jonathan Coe alles andere als realitätsfern. Er wuchs in Birmingham auf. Er kennt die Einkaufsstraßen mit ihren Billigketten, den verrammelten Fenstern und leeren Markthallen. Er kennt das alles. Er kennt dieses Land und doch erkennt er es zuweilen nicht wieder. Jonathan Coe sagt, wir erleben einen Kulturbruch. Brexit ist lediglich ein Stellvertreter und Synonym für etwas viel Grundsätzlicheres. Ein Gefühl, das für englischen Exzeptionalismus, Anti-Establishment, Nationalismus und eine Revolte gegen politische Korrektheit steht. Wenn er auf Lesetour durchs Land reist, trifft er diese zornigen Menschen. A lot of pissed off angry people. Leute, die das politische System für kaputt halten. Coe stimmt in diesem Punkt sogar mit ihnen überein, nicht aber mit den Konsequenzen. Er redet sich mit sanfter Stimme in eine sanfte Rage. Um die Menschen zu verstehen, muss ich mir nur die Zahlen der Obdachlosen anschauen. Die steigende Zahl der Suppenküchen, die Zunahme an Armut, das wachsende Misstrauen. Wir gehen durch einen Familienstreit zwischen rechts und links, Städten und Provinz, Gebildeten und Nichtgebildeten. Der Brexit hat das nur noch sichtbarer gemacht, aber das Gefühl war immer da. Ich sehe jedenfalls keine Harmonie in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Das ist eine Frage von Jahrzehnten. Für ihn als Künstler ist das sogar gut. Middle England ist sein erfolgreichstes Buch. Aber als Mensch fühlt er sich wie einst unter Maggie Thatcher. Wissen Sie, sagt Coe, wir Briten haben eine große Literaturtradition. Das hat natürlich mit der Qualität der Autoren zu tun, ist aber zugleich ein Spiegel dafür, dass wir als Land ziemlich am Arsch sind, weil uns die Gesellschaft seit Ewigkeiten mit diesem Material versorgt. Coe hat gerade einen neuen Pass beantragt. Er hofft, dass noch die EU-Sterne drauf sind. Licht. Jess Phillips ist eine Labour-Abgeordnete und eine im besten Sinne außergewöhnliche Frau. Sie lacht selbst dann noch, wenn sie beleidigt oder mit dem Tod bedroht wird. Das kriegt sie nicht klein. Sie hat schon zu viel erlebt und weiß, wie sich Verzweiflung anfühlt. Ihr Bruder war jahrelang heroinabhängig. Die Leute in ihrem Wahlkreis verehren sie, die Rechten verachten sie. 2016 sagte der UKIP-Kandidat Carl Benjamin, er würde Phillips nicht mal vergewaltigen wollen. Jetzt legte er nochmal nach. Benjamin entschuldigte sich explizit nicht für diese wahnwitzige Entgleisung und tat sie als Satire ab. Die Empörungsschwelle ist mittlerweile ziemlich hoch in Großbritannien. Jess Phillips, 37, ist seit 3 Jahren Abgeordnete und ein aufsteigender Star. Sie war auf dem Cover des Magazins der Times. Sie kennt weder Freund noch Feind, wenn es um die Sache geht. Sie keilt auf Twitter gern auch gegen ihren Parteiboss Jeremy Corbyn, der sich bis heute nicht von den antisemitischen Strömungen in seiner Partei distanziert hat. Bei den nächsten Wahlen müssen sich die Briten voraussichtlich zwischen einem altsozialistischen Ideologen und dem Politikdarsteller Johnson entscheiden. Phillips empfängt in ihrem kleinen Parlamentsbüro. Sie ist spät dran. Ihre Assistentin Olenka hatte zuvor die heutigen Hassmails gezählt. 4. Das liegt etwa im Schnitt. Einmal gab es 600 Drohungen in einer Nacht. Alles online. Phillips federt auf Sneakers ins Büro. Sie hat eine feste dunkle Stimme und saugt an einer E-Zigarette. Sie sagt, sie sei in dem Glauben nach Westminster gekommen, dort mehr normale Kollegen zu treffen. Leute, die Klartext reden wie sie und die wissen, wie die Menschen da draußen im Land leben und was sie bedrückt. Aber diese Illusion habe ich verloren. Sie hat sich auch deshalb diese schmissige Rhetorik zugelegt, damit die Kollegen gelegentlich zumindest aufwachen. Anfang des Jahres hielt sie eine atemberaubende Rede im Unterhaus. Sie appellierte an die Vernunft der Abgeordneten und die Verantwortung. Sie sprach und sprach, bekam viel Zustimmung im Netz und in Briefen, sogar aus Deutschland. Aber das Unterhaus leerte sich trotzdem. Kann aus dem Chaos noch irgendwas Gutes wachsen für ihr Land, Jess? Klar, sagt sie. Verschwende nie eine Krise. Die Leute werden politischer, das ist per se gut. Phillips wird bedroht und bepöbelt. Vermutlich gibt es nichts Britischeres, als selbst das mit Humor zu nehmen. Sie sagt, Humor helfe ihr immer. Wir sind insgesamt ein amüsantes Völkchen. Wenn du Leute zum Lachen bringen kannst, entwaffnest du sie. Das ist ein unglaublich starkes Werkzeug. Und es ist, als würde es in diesem Moment wieder etwas heller. Goodbye and good luck. Die Briten können vieles besser als die Deutschen. Sie spielen neuerdings besseren Fußball und können jetzt sogar Elfmeter. Ihr Fernsehen ist dem Deutschen Lichtjahre voraus. Und ihr Humor ist tatsächlich unvergleichlich. Wir werden das sehr vermissen, diese nicht erlernbare Schlagfertigkeit. Wir werden die ungeheure Freundlichkeit der Leute vermissen, die noch einmal zunimmt, wenn man London verlässt Richtung Norden, Liverpool und Manchester, wo Wildfremde dem Besucher das Haus öffnen und behilflich sind mit WLAN im Notfall, und den ungebetenen Gast auch noch zum Bahnhof kutschieren mit eingebauter Beatles-Tour. Hier wohnte Ringo und da hinten John. Wir werden die Küste und die Klippen vermissen. Die Dörfer, die Gärten und Parks. Den Regen auch, der sanfter fällt als auf dem Kontinent. Verdammt, was werden wir das vermissen. Selbst unser Häuschen, in Wahrheit eine überteuerte Bruchbude, das aber zur Herberge wurde für die Jugend der Welt, die Freunde und Freundinnen der Töchter. Kanada, Italien, USA, Neuseeland, Indien, Schottland und natürlich England übernachteten hier. Wir werden unsere kleine Straße in Kilburn vermissen, wo wir zu Beginn lebten, Kleinod und Symbol für die Weltläufigkeit. 31 Nationen Mensch auf 300 Metern Straße. East Finchley danach, einst der Wahlkreis von Maggie Thatcher, ausgerechnet. Vor unserem Stammpub sitzt stets ein alter Schotte im Kilt und liest und liest und liest. Gegenüber dem Pub, das kleine japanische Restaurant, das oft ausgezeichnet wird für sein ausgezeichnetes Essen, mit Zertifikaten am Fenster. Deren Betreiber aber gar nicht aus Japan kommen, sondern aus Kroatien und China. Auf der Hauptstraße haben wir noch einen englischen Fischhändler, eine algerische Bäckerei, einen italienischen Feinkostladen, ein griechisches Fish and Chips Restaurant und ein türkisches Café, vor dem sonntags regelmäßig der Labour-Boss Corbyn sitzt, der ums Eck einen Schrebergarten beharkt. Außerdem gibt es noch einen freundlichen Obdachlosen, der früher immer nur nach 10 Pence fragte und deshalb von allen 10p-Man gerufen wird. Ich hätte diese ganze Geschichte auch an 10p-Man entlang erzählen können, weil wir im Laufe unserer Londoner Zeit Zeugen seines Verfalls wurden. Vor 3 Jahren reagierte er empört, wenn wir ihm mehr als 10 Pence zusteckten. Zuletzt nahm er alles gern. Er wirkte gehetzt, er verlor an Gewicht und irgendwann war er weg. Monatelang. Aber eines Abends lief er wieder die Hauptstraße hinauf. Noch dünner, noch gehetzter. Ihm fehlt ein Arm. Ein Unfall, sagte er. Mag sein. Manchmal wünschte ich mir, 10p-Man würde vor Westminster stehen und der Schatzkanzler Philip Hammond könnte ihn sehen. Dieses hagere Symbol gravierend verfehlter Sozialpolitik. Jener Hammond, der neulich den Bericht eines UN-Kommissars als Unsinn zurückwies, der geschrieben hatte, dass 14 Millionen Briten in Armut leben. Das passte mit den Zahlen des Schatzkanzlers nicht zusammen. Sie müssten alle nur die Augen öffnen und die Ohren spitzen, die Dinge sehen und hören, wie sie sind. Die aberwitzig vielen Obdachlosen auf den Straßen, die Verelendung der Städte, das moribunde Gesundheitssystem, das zunehmend toxische gesellschaftliche Klima. Aber in Downing Street sitzt alsbald ein Mann, der sich während seiner Zeit als Außenminister, wie die Financial Times berichtete, die Ohren zuhielt und die Nationalhymne summte, wenn ihm Mitarbeiter Fakten präsentieren, die er nicht hören wollte. Und den Hintergrundchor bilden konservative Hardliner, die den Union Jack gekapert haben. Vor gar nicht langer Zeit noch Symbol für ein cooles, aufgeschlossenes Britannien, nunmehr Wappen eines dröhnenden Nationalismus. Der Autor Jonathan Coe hat gesagt, das würde nicht einfach so weggehen. Die Politikerin Jess Phillips hat gesagt, Humor sei ihr Gegengift. Vielleicht stimmt beides. Vielleicht ist es nur ein temporärer Nervenzusammenbruch. Man wird sehen. Nun gehen wir. Es war anders als gedacht. Wir dachten einmal, dass wir alt werden wollten in diesem Land, das meine Frau Heimat nannte. Zurück bleibt eine Tochter mit ihrem englischen Freund Joe, der zum Abschied sagte, er beneide uns. Also dann. Goodbye, geliebtes Britain, und good luck. Du kannst es gebrauchen. Der Trumpel. Boris Johnson wird kommende Woche höchstwahrscheinlich Premier. Mit wem wird die EU da verhandeln müssen? Am kommenden Dienstag dürfte, falls nicht noch ein Wunder geschieht, Alexander Boris die Pfeffel Johnson am Ziel seiner Wünsche sein, Premierminister. Rund 160.000 Parteimitglieder der Konservativen sind aufgerufen, per Briefwahl den Nachfolger von Theresa May zu bestimmen. Und Johnson lag in den aktuellen Umfragen himmelweit vor seinem Konkurrenten Jeremy Hunt. Er wird vermutlich einer der schillerndsten und gewiss einer der umstrittensten Premiers der britischen Geschichte. Der Economist etwa fragte auf dem Titel, welchen Boris das Land bekomme, einen Clown oder einen Politiker? Das ist eine gute Frage. Als Bürgermeister von London war er beides in Personalunion, bespaßte in dieser Funktion jahrelang auf Parteitagen die Tory-Mitglieder und ja, Johnson lieferte verlässlich. Das ist seine Kernkompetenz. Menschen umgarnen mit Charme und Witz, selbst wenn die Wahrheit dabei auf der Strecke bleibt. So erklärt sich in Teilen auch der Brexit. Leute, die ihm nahestehen, halten ihn für eine fatale Fehlbesetzung. Max Hastings, sein früherer Chefredakteur, als er noch als Journalist beim Daily Telegraph arbeitete, schrieb: Boris sei zwar ein doller Entertainer, aber vollkommen ungeeignet für das höchste Amt. Das erfordere ein gewisses Maß an Würde, das dieser Mensch schlicht nicht besitze. Hastings kennt ihn noch aus jenen Tagen, als Johnson in Brüssel Korrespondent war und sich damit in Stimmung brachte, die Yucca-Palme in seinem Büro zu beschimpfen und sodann Geschichten ersann und teilweise erfand, die die Leserschaft amüsierten und die Kollegen zur Verzweiflung trieben. Später in der Politik war das kaum anders. Im Sommer 2016, nachdem er erst beleidigt seine Kandidatur zum Premier zurückgezogen hatte und kurz darauf überraschend zum Außenminister berufen wurde, beglückte der Independent seine Online-Leserschaft mit einer interaktiven Boris-Beleidigungs-Weltkarte. Jede Nation, über die Johnson irgendwann mal in irgendeiner Form gelästert hatte, war darin rot eingefärbt. Die Welt, according to Boris, sah ziemlich rot aus. Er brachte einst das Kunststück fertig, sämtliche Commonwealth-Staaten und obendrein auch die Queen zu verunglimpfen mit der Preziose, die Königin möge die ehemaligen Kolonien gern, weil die bei ihren Staatsbesuchen regelmäßig eine jubelnde Menge fähnchenschwingender Negerlein zur Begrüßung der Monarchin abstellten. Er verglich Burka-Trägerinnen mit Briefkästen und räumte Brexit-Bedenken der Wirtschaft mit einem zackigen Fuck Business aus dem Weg. Die Liste seiner Entgleisungen ist etwa so umfangreich wie Tolstois Krieg und Frieden. In diesen Dingen ähnelt Johnson seinem Geistesverwandten Donald Trump. Es kommt nicht von ungefähr, dass er vergangene Woche im Doppelpass mit seinem amerikanischen Freund für den ersten personellen Kollateralschaden sorgte. Nachdem wenig schmeichelhafte Depeschen des britischen Botschafters in den USA, Kim Derrick, über das dysfunktionale Weiße Haus an die Öffentlichkeit gelangt waren und Trump darüber auf Twitter schäumte, hielt sich Johnson auffällig zurück, bis Derrick wegen mangelnder Unterstützung hinwarf. Johnson mag ein Trumpel sein. Er ist zugleich aber ungeheuer berechnend und machtgetrieben. Das war er schon als Student in Oxford. Das war er als Journalist und das ist er auch als Politiker. Er überlässt nichts dem Zufall, lässt es aber gern wie Zufall aussehen. Eine Episode, vor kurzem verbreitet vom bekannten BBC-Journalisten Jeremy Vine, illustriert das besonders schön. Vine schildert, wie vor einigen Jahren einmal ein ganzer Saal auf Johnson wartete, der eine Rede halten sollte. 4 Minuten vor Beginn stürmte er in den Raum, erkundigte sich bei Vine, um was für eine Art von Veranstaltung es sich handele, skribbelte die Wörter Schaf und Hai auf einen Zettel, vergaß den am Tisch und hielt aus dem Stegreif eine Rede, in der sein schafzüchtender Onkel und der Film Der weiße Hai auftauchten, die Leute von den Stühlen riss. Stehende Ovationen. Auch Vine war beeindruckt. Jahre später wiederholte sich das Spektakel. Wieder ein Saal voller Menschen. Wieder krachte Johnson Minuten vor Beginn in den Raum. Wieder kritzelte er Schaf und Hai auf einen Zettel und hielt die gleiche, alles andere als improvisierte Rede. Seine vermeintliche Strubbeligkeit ist inszeniertes Theater. Dieser Boris Johnson also wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Downing Street ziehen. Vor ihm liegt eine Herkulesaufgabe. Er muss einerseits seine konservative Partei befrieden, was auf einen veritablen Rechtsruck hinauslaufen dürfte. Während des Wahlkampfs versprach er auch deshalb, Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen, mit oder ohne Deal. Für diese Option allerdings gibt es im Parlament keine Mehrheit. Und die Zeit drängt immens. Erstmal ist Sommerpause. Danach beginnen die Parteitage. Und dann verbleiben bis zum angekündigten Austritt gerade mal 4 Wochen. Es ist die Quadratur des Kreises. Und natürlich weiß er das. Mit den Fakten aber hat er es noch nie so richtig. Dafür ist Alexander Boris die Pfeffel Johnson weit gekommen.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040 3703 7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. E-Mail: abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zwei wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 BIC WELADE 8LXXX.